Ja, Mann, hier ist Oliver Carter und hier ist ein kleiner Shoutout für den Podcast Catch Club.
Oh my God!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe aus dem Catch Club. Wir sind wieder neulich in Japan. Das war ein ganzes Wochenende diesmal. Nicht nur ein Tag, ein Nachmittag, sondern ein ganzes Wochenende vollgepackt mit Wrestling aus Japan. Denn es stand auf dem Programm Wrestle Kingdom im Tokyo Dome. Und dazu begrüße ich das Herz unserer japanischen Ecke, den Drew.
Hallihallo zusammen.
Wunderschönen guten Tag, mein Lieber. Ich hoffe, es geht dir gut.
Vielen Dank, das tut es. Ich hoffe, dir auch.
Natürlich, ich hatte heute noch frei. Ja. Ja, wir sind hier zusammengekommen, um Wrestle Kingdom zu besprechen. Ging dieses Jahr 2 Tage, also Samstag, Sonntag Wrestle Kingdom und heute am 6.1. an dem Montag, wo wir es aufnehmen, New Year's Dash. Und ja, Drew, vorab, wie fandest du die 2 Tage Wrestle Kingdom?
Oh, ich fand's super, also war auch anhand der Cards eine gute Entscheidung, dass man es auf 2 Tage aufgeteilt hat. So war dann nicht die eine, also dass man nicht eine Karte hatte, die dann wieder voll geballert war mit, keine Ahnung, 10 Matches oder so, sondern hat man das dann halt gut auf 2 Tage aufgeteilt. Das hat dem Ganzen, denke ich, ganz gut getan. Hat sich ja dann auch zuschauerzahlenmäßig absolut gelohnt. Mit über 70.000 Zuschauern auf 2 Tage verteilt insgesamt. Also der erste Tag mit knapp 40.000, der zweite dann mit etwas weniger mit 30.000. Also würde ich sagen, ist auch ein voller Erfolg. Ja. Und ja, es gibt, also war nicht alles perfekt oder sowas, aber ich fand es durch und durch 2 sehr gelungene und sehr gute Tage. Man hatte zwar, man hatte ein paar ziemlich geile Matches, schöne Momente und ja, die Weichen für die Zukunft wurden gestellt und ich denke da,
und du hast, Entschuldigung, sagst du?
Ich finde, hast du als Japan-Fan oder als New Japan-Fan wieder das genau geboten bekommen, was du erwartet hast oder was du dir erhofft hast und ja, war wieder sehr geil. Wie jedes Jahr eigentlich.
Eben. Eine Neuerung gab es ja noch, dass man New Year's Dash nicht in der Kurokun Hall gemacht hat wie sonst.
Ja.
Sondern man ist ins Ota City General Gymnasium gegangen.
Ja, was ja, glaube ich, sogar größer ist, ne?
Ja, richtig. Ich google mal die komplette Fassungsvermögen. Und auf jeden Fall, es passen dort rein, erkenne ich jetzt gerade nicht. Okay, so anscheinend bei normalen Veranstaltungen, ja, das kommt hin. Im Wrestling-Ring ein paar mehr extra Sitze. Auf jeden Fall, es waren da 4078 Leute.
Ja, ist ja sogar mehr als das Doppelte von der Kurokun Hall.
Eben.
Also und, das von der legiten Anzahl der Kurokun Hall und nicht von den japanischen Indie-Zahlen, ne?
Ja, eben. Du, wenn es da Dragon Gate passen auch 4000 Leute.
Ja, sicher.
muss halt jede Person 2 Leute auf den Schoß nehmen.
Oh, dann geht das.
Ja. Ja, aber ich schließe mich an, das aufzusplitten war eine super Entscheidung. Definitiv. Dann wurde angekündigt noch des Weiteren. Im März findet wieder der New Japan Cup statt. Mhm. Am 14. Juni wieder ein Sonntag, Drew.
Ja.
Findet Dominion statt.
Ja.
Man ist vom Traditionstermin 9. Juni weggegangen.
Ja, stimmt.
Und finde ich aber ganz gut. Ist wieder sonntags, kann man wieder live gucken.
Auf jeden Fall, das ist
die zweitwichtigste Veranstaltung.
Ja, auf jeden Fall. Also, nee, Sonntagsveranstaltungen kommen ja auch mal ganz gelegen.
Eben. Eine Woche vorher ist das Best of the Super Juniors Finale. Und jetzt die größte Änderung im Jahr 2020 bei New Japan. Aufgrund der Olympischen Spiele in Tokio findet der Climax statt im September, womit das Finale am 16., 17. und 18. Oktober ist, wenn ich es richtig habe.
Ja, ich meine, das war so, ja, das ist natürlich eine krasse Änderung, also G1 quasi um 3 Monate nach hinten verlegt das Finale. Oder um, ja, oder um 2. Klar, wegen Olympischen Spielen macht halt auch Sinn, ne? Dass man damit nicht clasht. Das würde einem wahrscheinlich auch viele Zuschauer dann wegnehmen ansonsten.
Definitiv. Soll ich ja was sagen? Habe ich auch bei Twitter schon gelesen und finde ich auch gar nicht blöd. hoffentlich lassen sie dann auch King of Pro Wrestling weg.
King of Pro Wrestling ist zwar immer eine coole Show gewesen, aber das ist halt, die passt halt in den Kalender einfach überhaupt nicht rein. Also, weil direkt nach dem Climax, du weißt halt eh, oh, jetzt passiert nichts mehr Großes, es wird irgendwie kein Titel mehr wechseln und sonst irgendwas. Von daher ist halt die Platzierung von der Show immer sehr, sehr ungünstig gewesen. Von daher fände ich jetzt auch gar nicht verkehrt, wenn die einfach wegfallen würde.
Eben. Und, ein Power Struggle im November und dann reicht das.
Ja, reicht das, genau. Power Struggle. Man macht einfach quasi den G1 dann Ende Oktober. Dann fällt halt der Oktober-Event einfach weg und dann genau was einfach weiter. November Power Struggle, Dezember dann halt Tech League und so weiter. Das denke ich okay. Ja. Dann hast du auch nicht so viel Zeit, weil das Problem ist, diese Phase halt zwischen Ende G1 bis zu Wrestle Kingdom ist halt immer so ein bisschen diese Down-Phase halt. Und so ist die halt ein bisschen kürzer.
Ja.
Und von daher ist es ganz okay. Man hat ja dann auch den Rest ein bisschen angepasst. Das Best of Super Juniors ist, glaube ich, jetzt auch knapp einen Monat später als sonst. Das ist ja, glaube ich, sonst immer im Mai oder sowas. Oder Ende Mai oder sowas. Also man hat es, glaube ich, 2 Wochen oder so nach hinten verschoben. Kann das sein?
Ich guck mal schnell, weil da haben wir ja gestern den Sonntag vom Wrestle Kingdom. Also gestern haben wir sogar zusammen geguckt.
Genau.
Das fand ich sehr, sehr schön.
Ja.
Ja, du hast recht. Also Wrestle Kingdom fängt immer an im Mai.
Du meinst das Best of the Super Juniors?
Meine ich ja, Entschuldigung. Und das Finale war. Die machten so viel. Mann. Finale, 5.6. Also, das Finale ist dieses Jahr auch wieder in der gleichen Woche.
Ah, ist okay, ist dann doch gleich. Ja, okay.
Ne? Also klar, es kommt einem so vor, aber
ja.
Ist gleich,
okay, gut. Dann. Aber es gibt auch Sakura Genesis gibt's wieder, nachdem das ja letztes Jahr ausgefallen ist wegen der Madison Square Garden Show. Tja, eine Amerika-Show wird man wohl aber nicht mehr machen.
Nee, nicht so in der Art.
Ja, in der Art. Also gut, man hat ja jetzt New Japan of America, die werden dann halt ihre Amerika-Dinger durchziehen, aber zumindest wird man keine MSG-Show und vor allem nicht mehr in Koop mit Ring of Honor machen.
Nee, und vor allem, wir hatten ja schon gestern über New Beginning gesprochen.
Ja.
Weißt du, was ich gerade sehe, ist nämlich folgendes.
Was denn?
Die machen das bis auf 2 Tage, machen die das im Tageswechsel.
Also am einen Tag.
24, okay. Am 24.01. starten sie in Florida mit New Beginning in USA.
Okay.
Dann am 25.01. The Road to New Beginning in Japan.
Okay.
Dann sind sie am 26. in USA, am 27. in Japan und halt in Amerika.
Mhm.
Dann sind sie wieder 2 Tage am Stück in Japan. Dann sind sie wieder am 30.01. in Florida. Dann ist New Beginning in Sapporo am 1.2.
Ja.
Dann haben sie am 1.2. noch ihre Atlanta-Show.
Ah, okay.
Dann haben sie am 2.2. noch New Beginning in Sapporo Tag 2. Also der 1.2. ist der letzte Tag der Dings-Show.
Mhm.
Und US-Tour. Und dann am 2.2. haben sie halt Sapporo Tag 2 und dann hast du am 9.2. New Beginning in Osaka.
Ach krass, okay. Also dann ja auch teilweise parallel die beiden Touren. Ja gut, dann werden halt aber nicht alle Leute in beiden Touren mitmachen, ne?
Nee, also ich denke, man wird sich da schon eine gute, ich sag's mal so, die Main-Event-Riege, die wird schon in Japan bleiben.
Ja, klar.
Und ich glaube, du willst vor allem, wirst du da die, weil ich mir vorstellen kann, dass du die Juniors featuren wirst in Amerika.
Ja, klar, wieso
nicht? Natürlich deine Dojo-Guys.
Ja, klar, auf jeden Fall. Also, ja, definitiv macht halt schon Sinn. Vielleicht ja dann noch ein paar Ring of Honor Wrestler, haha. Nee, aber klar, ja, man wird so ein bisschen so, wahrscheinlich so ein paar Mid-Kader-Leute aus Japan dann holen oder sowas. Vielleicht dann, ja gut, wobei ein US-Titel-Match wird auch schwierig, je nachdem, also wenn man mal denkt, wer da gerade halt, ja, aber wenn man bedenkt, wer da gerade fädelt, werden sie das wahrscheinlich schon für eine Japan-Show nehmen.
Ja,
definitiv. Vielleicht ein Never-Title oder sowas drüber, vielleicht ein Tag-Team-Title oder irgendwas mit den Juniors, könnte ich mir gut vorstellen.
Ja, wobei ganz ehrlich, Tag-Team-Title-Match bei der Tour, können ja gleich drauf zu sprechen, ich glaube, das wäre schon ganz geil.
Ja.
Also allein auch namenmäßig.
Klar.
Aber wir fangen jetzt mal direkt an mit Tokyo Dome Tag 1.
Auf jeden.
Ringglocke ab. So. Ja, die Einführung habe ich vergessen, aber ihr wisst ja, wir spoilern jetzt einfach los. Ja. Und deswegen, ja, es gab zuerst, gab es ein Exhibition-Match von Stardom.
Ja, genau.
Da die ja mittlerweile zu, wie heißen sie?
Bushiroad.
Zu Bushiroad gehören.
Genau, Bushiroad hat Stardom ja aufgekauft und Bushiroad ist ja zufällig auch die Firma, der New Japan gehört.
Eben.
Ja, hat man sich gedacht, featuren wir ihn mal. Aber es war leider nur ein Dark Match, also das konnte man nur sehen, wenn man live vor Ort war.
Genau. Dann kam aber das erste Dark Opening Match, was auch bei New Japan World zu sehen war. Und ich muss sagen, New Japan World an dem Samstag lief großartig. Um 8 Uhr ging die Pre-Show los, um 7:30 habe ich mich eingeloggt. Großartig. Zum Sonntag kommen wir gleich. Alex Cunningham, Clark Connors, Carl Fredericks und Toa Inari gegen GBH, Yota Tsuji und Yuya Onomura. Du hast halt gemerkt, die Young Lions, die hatten richtig Bock.
Ja, ist auch schön, dass man hier den Lions dann so ein Match im Tokyo-Dom gegeben hat. Finde ich ganz nett.
Die hatten richtig Bock und das war sehr, sehr schön. Und ja, Yota Tsuji wurde heute bei New Year's Dash noch ein bisschen wichtig und sehr, sehr schön. Auf jeden Fall hat Spaß gemacht. Dann gab es Tenkoji gegen Manabu, Nakanishi und Yuji Nagata. Ich freue mich immer, wenn ich Nagata sehe.
Ja, das ist auch.
Er tut noch ab und zu und tickt die Matches rum, aber er hat den richtigen Schritt gemacht. Er wusste, da jetzt ist singlesmäßig für mich Feierabend.
Ja, absolut. Und das ist auch von der alten Herrenregie da auf jeden Fall der, der noch deutlich am besten ist.
Ja, ich habe einen sehr bezeichnenden Tweet gelesen.
Ja.
Liger retired und Nakanishi, der catcht weiter.
Ja, leider war es ist unfassbar. Also gerade Nakanishi und Tenzan, ey, das tut einem schon weh, die beiden. Also Nakanishi ist ja wie so ein unbeholfener Klotz, wie der sich bewegt. Naja, und
Tenzan.
Ja, dem seine Knie sind einfach gefickt.
Ja, finde ich auch Honma noch schlimmer.
Ja, Honma auch. Alter, wenn du den Watscheln siehst, dann denkst du dir auch, Junge, ey, lass das mal bloß bleiben, ey, der arme Kerl. Also ich mein, der hat es auch nicht einfach, ne, der hatte eine schlimme Verletzung und ist danach nochmal wiedergekommen, also allen Respekt dafür, aber irgendwann, ne, sollte man auch gucken, dass man vielleicht dann mal so in Richtung aufhören denkt, ne. Also es ist schon krass, dass Liger aufhört und der bei weitem noch fitter ist als diese ganzen Leute da.
Ja, das ist definitiv. Ja, und wo ich gerade den Namen Liger anspreche, habe ich gar nicht gesagt, aber das Zeichen von Wrestle Kingdom stand natürlich im Retirement von Jürgen Thunder Liger.
Ja.
Ja, meine Zunge, der Zungenbrecher. ja, Liger ist retired an dem Wochenende und es wurde gebührend gefeiert.
Ja.
Es ging los mit einem 8-Man-Tag-Match. Liger und seine Freunde.
Liger und seine Freunde.
Mit Special Referee
Nori Yohonaga.
Nori Yohonaga, genau. Naoki Sano, Taguchi, Shinhiro Tani, Tatsuhito Takaiwa. Besiegten einen Schluck von meinem Getränk. Yushin Sanaliger, Tatsumi Fujinami, den Great Sasuke, großartig, und Tiger Mask. Das Match hat einfach Spaß gemacht und du hast einfach noch gesehen, dass die einfach alle noch ganz gut drauf waren.
Ja, voll. Also, ich fand's auch, also klar, das war jetzt kein. Rein wrestlerisch war das jetzt bestimmt kein Meisterwerk oder sowas, aber darum ging es auch gar nicht. Es ging eher darum, dass halt, ne, Liger nochmal mit seinen alten Kollegen und sowas halt und Freunden und Weggefährden mit denen nochmal teamen kann und gegen die antreten kann und sowas, ne? Und Dings waren die auch noch am Ring. Kunya Kobayashi war ja noch der Begleiter von dem Sano-Team.
Ja.
Und El Samurai hat das Liger-Team halt begleitet. Und
scheiße, sieht El Samurai fertig aus.
Also, das war halt so ein bisschen so zwiegespalten. Manche von denen, die sahen echt durchaus, ne? Und dann siehst du Leute wie den Great Sasuke, dem sein Körper wahrscheinlich aus Adamantium ist und der niemals kaputt geht.
Bei Sado denkst du dir so, ja, gut. Du siehst auch noch gut aus, aber ein paar Körperteile von dir sind auch ein bisschen älter.
Ja. Und aber so zum Beispiel auch, also Fujinami fand ich, dass der eigentlich noch ganz gut in Form war. Tiger Mask ja auch, der ja eh noch auch Fulltime-Wrestler ist und so weiter halt, ne?
Und Fujinami 66, Junge.
Dafür ist schon krass. Und ich fand es halt einfach ganz schön, dass man hier auch mal dran gesagt hat. Ja.
Der Sasuke ist 50.
Ja, aber der wrestelt, als ob der 24 wäre.
Natürlich, Sano ist 54, ja.
Also Taguchi mit seinen 41 hier deutlich der Jüngste.
40!
Ja, mit 40, krass. Ich fand's halt ganz schön, dass man hier dann auch gesagt hat, komm, wir scheißen auf dieses ganze, andere Ligen, andere Dings und sowas, sondern komm, das ist jetzt Ligas Match, der kann jetzt hier teamen und gegenkämpfen, wo der halt Bock drauf hat und nicht sagen Otani ist hier der Präsident von Zero One, ne? Den wollen wir jetzt aber hier nicht dabei haben, weil der kommt aus einer anderen Liga. Den wollen wir jetzt hier nicht im Tokyo-Dome featuren, ne? Featuren. Und das fand ich
mal. Fujinami hat hier auch British.
Genau. Und das fand ich eigentlich ganz schön, dass man dann hier gesagt hat: so, ja, komm, Liger zuliebe, machen wir das jetzt alles. Das ist halt, ne, die Legende hier schlechthin, die jetzt hier retired. Da kann man das mal machen, da ist das vollkommen okay. Und das fand ich eigentlich ganz schön. Und es war auch mal ganz cool, diese Leute halt mal, dass sie nochmal hier so einen Spot in Tokio gucken. Also ich hätte sonst nicht gedacht, dass wir den Great Sasuke nochmal im Tokio-Dom sehen. Wäre wahrscheinlich sonst auch nie passiert.
Natürlich nicht.
Und das war ganz nett und auch so ein bisschen so schön für den Nostalgie-Arc, diese ganzen Leute da nochmal zu sehen. Das war richtig schön, doch. Am Ende dann natürlich auch mit noch großer Verabschiedung von allen im Ring und sowas. Finde, es geht hier auch ganz voll klar, dass Taguchi Liger pinnen darf, weil Taguchi auch das einzige Fulltime-Member aus dem Roster ist. Und ja gut, dass Liger halt den Pin einsteckt, war halt irgendwie auch klar, ne? Liger verlässt das Territorium auf seinem Rücken, wie ein guter Wrestler das halt macht. Und allgemein ist das halt, ne? Also das muss man auch mal dazu sagen. Liger ist einfach auch so ein bodenständiger Typ, der sagt sich hier, ne? Komm, ich will hier niemandem das Spotlight und sowas wegnehmen. Pack mich einfach in den Opener, haben das Ganze hinter uns. Fertig. Und dann geht die Show ganz normal weiter.
So, ja eben, genau. Dann kamen wir zum Match 2. Da war so ein... Es ging Suzuki Gun, El Desperado, Minoru Suzuki, Taichi und Zack Sabre Jr. besiegen Los Ingobernables de Japón, Bushi, Evil, Sanada und Shingo. Darauf wurde aufgebaut das Gauntlet-Match für den Never Openweight Six-Man Tag Team Title. So.
Ja. Und natürlich.
Und es wurde aufgebaut Sanada gegen Zack Sabre.
Ja. Um den neuen British Prime Minister zu ermitteln.
Genau. Suzuki Gun konnten gewinnen. Und es gab ja in der letzten Zeit Gerüchte, dass Minoru Suzuki New Japan nach dem Tokyo Dome verlässt. Und man hat damit auch gespielt. Man hat Suzuki nicht mit seiner Entrance rauskommen lassen, sondern mit Zack. Nach dem Match hat man ihn auch gar nicht mehr gezeigt und nichts. Nur auf Zack und Taichi gehalten. Und Suzuki war direkt weg. Aber dazu kommen wir später. Dann kommen wir zu Chaos. Goto, Ishii, Yano und Yoshihashi. Wobei ich bei dem Namen immer lachen muss. Besiegen Bullet Club, Bad Luck Fale, Chase Owens, Kenta und Pimp Takahashi. Am englischen Kommentar wurde nochmal erwähnt, dass Piper großartige Bewertungen beim New Japan Bodybuilding Contest bekommen
hat. Stimmt, die hat, glaube ich, den dritten Platz da gemacht.
Ja, hat sie. Und er ist auch gut trainiert.
Ja, definitiv, das muss man mal so sagen, also klar. Aber
macht auch viel Gesäßtraining. Das ist, und auf jeden Fall, ja, war halt einfach Aufbau auch für den fürs Gauntlet-Match und natürlich für Goto gegen Kenta um den Never Openweight-Title. Und weil jetzt nichts Großartiges, die Faces haben, also Chaos hat den Bullet Club besiegt nach 8 Minuten. So, und jetzt kommen wir in die letzten 5 von einem wichtigen Matches.
Genau.
Und zwar, los geht's, IWGP Tag Team Titelmatch. Finn Juice, David Finlay und Juice Robinson besiegen die Gorillas of Destiny, Tamba Tonga und Tangaloa. Boah, Alter. So, jetzt. Und nach 13,5 Minuten, das Match war tatsächlich ganz okay. Dafür, dass es halt GOD war.
Ja, die sind schon ein gutes Tag-Team, also ja, das kann man jetzt nicht sagen. Super. Aber
Tonga größer Loa, fertig.
Ja, das sowieso, aber das Problem ist halt, du hast dich halt mit denen satt gesehen, ne? Die sind halt jetzt auch seit 12.000 Jahren Tag-Team-Champions, ne? Sind ja auch 5-fache Tag-Team-Champions mit 8 Verteidigungen insgesamt, was ziemlich schlecht eigentlich ist. Mhm. Aber ist ja okay und aber richtig geil, dass halt Finn Juice das Ding gemacht haben. Freut mich auch für die mega, die haben ja die Tag-League auch gewonnen.
Vor allem David Finlay hat endlich mal einen Titel.
Ja, richtig geil. Also, dem ist auch super gegönnt. Der ist ja auch schon ewig jetzt bei New Japan dabei. Hat ja nicht mal seine Exkursion bekommen.
Nee.
Und,
schwimmt immer so ein bisschen.
Ja, schwimmt so ein bisschen. Endlich auch bei...
Geburtsort. Achim in Niedersachsen.
Das ist so geil einfach.
Es ist so witzig. Ja. Oh, was ich auch noch gelesen hatte an dem Wochenende, war Hannover Jungen.
Ja.
Und quasi, das ist schon sehr, sehr witzig.
Ja, witzig.
Wenn du guckst, der ist jetzt seit wann ist denn der bei Dings? Bei,
New Japan?
Mhm.
Also bestimmt schon 5 oder 6 Jahre.
Ja. Und, genau. Deswegen, und er hat halt diese Schritte, die du normal machst, nicht bekommen.
Ja, ging jetzt nicht so den klassischen Young Lion Weg.
Genau, aber jetzt er ist 26, jetzt hat er seinen ersten Titel bekommen.
Nee, also freut mich super. Ich finde auch schön, dass er das an der Seite von Juice machen könnte. Die sind ja auch gute Freunde. Auch ja, so ungefähr zur gleichen Zeit halt angefangen im Dojo.
Im Juice kam von NXT.
Genau, und dann sind er ja zusammen so im Dojo so ein bisschen herangewachsene. Wie Juice einfach aussah, ja. Sein Outfit, ja. Was war bei ihm los? Wie so eine Mischung aus Brisango und den Village People, ne?
Ja, was ich Schönes gelesen habe, war, sobald du dich an den Look von Juice gewöhnst, hat er wieder ein neues Outfit.
Und neuen ja, Look. Das stimmt tatsächlich, aber
er ist halt flamboyant.
Ja, auf jeden Fall, aber Match war soweit ordentlich, wie gesagt, freut mich riesig für die.
Und ganz ehrlich, das war jetzt nach den Undercard-Matches das Liger-Match ausgenommen, also nach den 2 Undercard-Matches und den Dark-Matches, war das schon mal ein guter Weg nach vorne
für
die anderen Matches. Und ja, es war ganz gut, freut mich für die beiden. Und,
definitiv.
Die haben ja schon ihre nächste Verteidigung, quasi ihre erste Verteidigung jetzt auch schon in Stern stehen. Komme ich auch später zu.
Ja.
Jetzt kommen wir zu IWGP United States Heavyweight Champion Texas Deathmatch. John Moxley besiegt Lance Archer. Nach 14 Minuten.
Jausa. Ja,
erstmal Texas Deathmatch, Leute. Ich lese hier wieder Kommentare. Alla, das hat nichts mit Wrestling zu tun und nichts mit Deathmatch.
Ja gut, der Name
ist. Dann lest euch die Dings durch, die Regeln, die auf der New Japan-Seite und auch auf der englischen New Japan-Seite standen. K.O., Submission oder 10-Count.
Ja, also der Name Deathmatch verwirrt natürlich. Also Texas Deathmatch ist ja in dem Sinne eigentlich kein richtiges Deathmatch, sondern das ist halt, wie du sagst, also im Prinzip ist es ein Last-Man-Standing-Match.
Ja.
Also das originale Texas Deathmatch ist ja eigentlich, dass du den Gegner pinnen musst und dann beginnt der Last-Man-Standing-Count nach dem Pin. Also du musst den mal pinnen, bevor dieser Count startet. Hier hat man die Regeln halt ein bisschen abgewandelt, hat gesagt, so, ja, es gibt gar keinen Pin, du kannst das gewinnen durch diese 10-Count-Regeln, durch Submission oder durch K.O. Aber das ist ja in dem Sinne kein richtiges Deathmatch, das heißt halt nur so, weil es halt
eben, so ein bisschen... Weil Archer kommt aus Texas,
genau,
fertig.
Genau, Mox auch Amerikaner halt so. Ne? Mehr Explanation braucht das eigentlich auch nicht.
Nein.
Passt halt auch soweit einfach runter.
Und das Match hatte trotzdem die Brutalität, weißt du, dann sagte hier unser werter Freund Andy, weil er hat nur Texas Deathmatch gelesen und sagte, Boah, Christian, ich habe so Erwartungen wie an Omega gegen Moxley Lights Out Match von All Elite. Ich so, du, die kannst du direkt in die Tonne werfen. Ja, das wird das nicht sein.
Nein.
Das ist quasi ein Last Man Standing Match, halt nur mit, ja, ohne Regeln.
Ja, ein bisschen abgeänderte Regeln noch halt. Ja, das ist halt, nee, mit sowas darfst du halt nicht daran gehen, dass das halt sowas wird. Ne? Das ist halt erstens, weil, also New Japan würde sowas halt eh nie booken.
Nein.
Weil, dafür gibt es in Japan andere Ligen, die sowas machen. Liebe Grüße an Big Dead Japan und Abdullah Kobayashi.
Und Freedoms und Yunkasai.
Genau. Und deswegen, da wird es halt nie. Also, das ist wahrscheinlich schon so das Härteste, was du an No-DQ-Stuff bei New Japan sehen wirst, was wir da gesehen haben.
Ja, eben.
Ich fand's aber dennoch ganz ordentlich eigentlich. Hat auch gut gepasst, die Stipulation halt zu beiden, weil Moxley passt ja eh in diesen Stil halt rein und zu Archer passt es auch ein bisschen so dieses Brawling-Dings-Gedöns. Hat ganz gut gepasst eigentlich. Ich fand den Spot mit der Tüte krass.
Alter, da wollte ich auch drauf kommen. Da hat Archer eine Tüte rausgeholt, eine Plastiktüte und drückt die Moxley einfach ins Gesicht.
Ja,
unfassbar.
Quasi wollte ihn damit so ein bisschen so erwürgen halt quasi oder die Luft abschneiden. War krass, habe ich so auch noch nicht gesehen, deswegen fand ich es eigentlich cool gemacht.
Ja.
Ja, jetzt kann man wieder sagen, so, ah, vielleicht ein bisschen, ne, gefährlich oder so, aber fand ich eigentlich okay.
Und Archer kam mit so einem Soldatenhelm zum Ring, der oben halt noch Spikes hatte.
Ja.
Der wurde auch eingesetzt, auch richtig asozial.
Ja, schön in die Stirn gedrückt von Moxley.
Ja, asozial. Ja, das Match endete in dem. Beide auf dem Apron standen. Es sollte der Blackout durch die Tische nach draußen folgen. Das konnte Moxley aber kontern. Dann gab es den Death Rider nach draußen durch die beiden Tische.
Jo.
Und japanische Tische, wer sie kennt, sie sind schmal.
Ja, das sind also ja quasi wie so Bierbänke halt.
Genau, Lance Archer ist halt das Doppelte von einem Tisch. Und beim Durchfliegen hat er sich wohl böse am Arm geschnitten.
Das sah echt übel aus. Also der Arm war ja richtig voll mit Blut. Das war auch ein ordentlicher Cut, den er sich dazu gezogen hat. Ja, sah krass aus, auf jeden Fall.
Sah echt böse aus, ja. Dann, genau. Aber wie gesagt, Moxley als neuer US-Champion, der musste dann dementsprechend am zweiten Tag gegen Juice verteidigen.
Ja, geht soweit aber auch. Also schade natürlich für Archer, dass er den Titel nicht länger hält. Einerseits musst du halt sagen, dass Archer das Ding nie gewonnen hätte, wenn Tony Khan und Dave Meltzer keinen Typhoon nach Japan geschickt hätten.
So.
Und von daher ist es okay. Also man wollte eh mit Moxie die ganze Zeit gehen und der hätte das Ding halt auch behalten, wenn dieser Sturm nicht wäre.
Und ich muss sagen, mit Archer wirst du jetzt im Rahmen der US-Exkursion, glaube ich, was Größeres machen.
Ja, klar, auf jeden Fall. Definitiv. Und der hat ja auch einfach bewiesen im letzten Jahr im New Japan Cup und im G1 und so weiter, einfach, dass der auch es ganz schön drauf hat eigentlich.
Ja, eben. Das war jetzt so sein zweiter Frühling.
Ja, voll. Und das wird dem, denke ich, noch zugute tun. Da wird man auf jeden Fall, wie du sagst, bei der US-Dings, denke ich, ganz gut mit dem auf den setzen können.
Genau. Jetzt kommen wir zu einem Match. Alter. So. Ja, Moxley gegen Archer ging übrigens 14 Minuten. Und dann kamen wir zum IWGP Junior Heavyweight Title Match. Hiromu Takahashi besiegt Will Ospreay nach knapp 25 Minuten. Alter. Hiromu kehrte dann nach gut 18 Monaten zurück.
Ja.
Im Ring nach seinem Nackenbruch. Das erste Singles-Match. Junior Heavyweight Title Match gegen Ospreay.
Und er stirbt fast wieder.
Und dieses Match, es war krass. Also am Anfang haben die erstmal die ersten 2 Minuten alle getrollt.
Ja.
Indem sie direkt auf den Boden gegangen sind. Und aber nach 2 Minuten hast du nichts mehr gesehen. Direkt Handspring in die Seile.
Ja, die sind voll ausgerastet, Alter.
Die sind halt voll ausgerastet. Die Match-Story war klar, Hiromu kam nach dem Nackenbruch zurück. Ospreay ist komplett auf den Nackennüsse gegangen. Double Footstomp auf den Nacken, auf den Apron geballert und hast du nicht gesehen. Und eine Sequenz, Alter, die war geil. Die war krass, die Sequenz. Und zwar, da ist Da waren Takahashi und Osprey draußen. Und dann hat Hiromu Osprey mit dem Belly to Belly eigentlich von draußen in den Ring geworfen.
Jo.
Dieser ist aber durch die Seile gesprungen beim Wurf quasi, hat sich abgerollt, ist in die Seile rein und mit dem Sasuke-Special nach draußen. Dicker,
ja,
was da los war.
Unfassbar. Also voll, das ist, als ob Hiromu nie weg gewesen wäre, als ob der sich nie seinen Nacken gebrochen hätte. So ist man da, ja, da ist man komplett Nüsse einfach gegangen. Da war auch so ein, zwei Momente, wo ich gedacht habe, so, ja gut, ne, der hatte einen Nackenbruch, sie jetzt haben, mach mal ein bisschen, bleib mal locker.
Sie haben zweimal die Hidden Blade angeteased.
Ey, da bin ich echt voll ausgerastet, aber im Negativen.
Da warst du neben mir und du bist halt komplett ausgeflippt.
Weil, keine Ahnung, Alter, dieser Move, diese Hidden Blade, das ist eh so ein asozialer Move, ne. Das sieht aus, als ob du den Gegner damit gleich köpfen würdest, also legit. Und du haust einfach Hiromu dieses Ding da an den Schädel und der Typ hat einfach einen Nackenbruch, der war 18 Monate weg und du haust ihm dieses Teil in den Schädel. Alter, hört mal auf, ja?
Und der dritte ging dann durch, aber dann gab es auch so Sachen wie, Frankensteiner vom Top Row, Sunset Flip Powerbomb vom Top Row.
Ja, alles, ey.
Awesome Stormbreaker, auch ein Canadian Destroyer.
Ja.
Und, also komplett Nüsse gegangen.
Ja, voll.
Die Timebomb hat nicht gereicht. Und dann wurde ein neuer Move ausgepackt von Hiromu.
Ist die Timebomb 2 jetzt?
Scheint so. Da hat er die Füße nochmal ein bisschen anders gemacht. Bei Twitter wurde auch gesagt, dass die neue Emerald Fusion mäßig.
Ja, so quasi so eine Variation davon, ne?
Eine Variation davon, so. Wie ich auch gelesen habe, cross-legged Timebomb.
Ja, quasi, so im Prinzip schon halt, ne?
Und Hiromu ist jetzt neuer Junior Champion nach 24 Minuten 33 Sekunden.
Ja, aber geile Sache.
Würde ich sagen, auch so fast Match of the Night.
Ja, würde ich voll mitgehen, komplett.
Und ja, jetzt kommen wir zu einem Match, da scheiden sich wieder die Geister. Ich fand's gut. Aber über die Länge können wir uns streiten.
Ja, also ich fand's auch gut. Ich fand's besser als das vom G1, weil das fand ich nicht so geil.
Definitiv, nee, das war nicht gut.
Aber ich finde, dass, also ich habe prinzipiell nichts gegen lange Matches. Ich finde aber, dass jemand wie Jay White besser aufgehoben ist in Matches, die kürzer sind.
Ja, also das Match ging 33 Minuten 54. Und ein Jay White ist so dieser klassische 15-Minuten-Guy.
Ja, so zwischen.
Maximal 20.
Ja, so zwischen 15 und 18 Minuten sind eigentlich perfekt für den.
Ja.
Und alles darüber hinaus ist eigentlich nur unnötig. Also, es gibt halt auch Wrestler wie Ospreay oder Okada, die halt lange Matches gehen können. Gerade Okada ist ja hier der 40-plus-Minuten-Mann.
Der muss lange Matches gehen.
Ja, ich glaube, der kann gar keine kurzen, außer halt das 15 Minuten.
Frag mich auch, wie der jedes Mal G1 kann.
Ja, krank einfach. Aber ich finde, Jay White ist halt jemand, der bei dem wirklich halt die Würze in der Kürze liegt. Das ist halt jemand, der muss halt auch, so wie der wrestelt mit seinem auch hier getun und alles so, der muss halt keine 30 Minuten wresteln. Da reicht so kurze Dinge eigentlich vollkommen. Ja, blöd, dass der Gegner Naito ist.
Eben. Ja, und nicht nur im Zeichen von Drew noch da?
Ja.
Ah, gut. Hast wieder ein Lecker. Naja, aber nicht nur im Zeichen vom Liger Retirement, sondern auch im Zeichen vom Double Golden Dash stand dieses 2 Tage Tokyo Dome.
Ja.
Und es ging los mit IWGP Intercontinental Title Match, wie ich wahrscheinlich schon eben sagte. Naito besiegt Jay White, ist neuer Intercontinental Champion nach 34 Minuten. Und die Story hat sich natürlich auch hier wieder von selbst geschrieben. Naito steht am Scheideweg, will diesen Doppeltitel endlich haben, den Intercontinental und den Heavyweight-Title. Jay White versucht so ein bisschen der Lachende hinter Ibushi und Naito zu sein, der sagt, ja, ich bin Champion, was wollt ihr?
Ja, auch so ein bisschen der Überhebliche so halt, ne, so, ja, komm, ich mach euch hier eh platt, wird halt Double Champion easy und so halt, ne?
Eben, genau, und Naito hat ein Problem mit seinen Knien. Die Knie von Naito sind richtig gebumst.
Ja, das hast du ja dann einen Tag später auch nochmal gesehen, vor allem.
Genau.
Uiuiui.
Und Jay White ist direkt auf die Knie gegangen. Er hat ihn so gut dominiert und ja. Naito kam irgendwann zurück, dann kam Ghetto mit dem Stuhl und dann sollte kam halt die Heel Shenanigans und da kommen wir auch gleich beim zweiten Tag drauf zu sprechen. Aber Naito hat es geschafft in dem Punkt und es sei ihm Ziel, endlich im Tokyo Dome den Main Event zu gewinnen und endlich IWGP Champion zu werden. Einem Ziel näher gekommen mit dem Stück, was er nicht liebt, dem Intercontinental Title. Und ja.
Ja, Naito jetzt übrigens vierfacher Intercontinental Champion, also we're coming for you, Shinsuke.
Genau, und ich mochte das Match sehr. Ich habe so ein bisschen gebraucht, weil Hiromu gegen Osprey, das war einfach 25 Minuten Ekstase.
Ja, genau.
Und da musst du halt erstmal ein bisschen runterkommen. Dann hatten wir IWGP Heavyweight Title Match, Main Event. Der Champion gegen den G1-Gewinner. Okada gegen Ibushi. Wer bestreitet mit Naito Tag 2 im Main Event? Alter, das war krass.
Jausa.
Okada besiegt Ibushi im Endeffekt, war aber nach dem Naito-Sieg eigentlich auch schon fast klar.
Ja, voll.
Und aber es war ein richtig geiles Match. Ibushi war richtig gut drauf, vorbei, da haben sich auch nichts gegeben. Ibushi hat einfach seinem Nacken alles gegeben.
Ja, bei dem Match ging alles auf Ibushi seinen Nacken.
Ja, wirklich, da ging richtig auf Ibushi seinen Nacken. Ja, das war schon krass und am Ende gab es dann halt drei Rainmaker.
Ja, wie das halt so ist, ne?
Ja, und da haben du und ich uns auch gefragt, ist das so der einzige Move? Ja, noch eine Sache, bei Osprey, der Stormbreaker ging nicht durch.
Stimmt, sprich, den hat man auch protected.
Den hat man protected, aber ja, von Destino müssen wir gar nicht anfangen, vom Rainmaker in seinen 600 Variationen an der Hose gezogen. Okada geht mit runter, den Gegner gedreht und was es da alles gibt.
Ja, ja.
Also, der ist ja auch gar nicht mehr protected, aber
na, voll gar nicht.
Der wirkliche Move ist ja tatsächlich einfach nur One Winged Angel.
Ja.
In meinem Gedächtnis.
Das ist jetzt halt wirklich der voll protected ist. Da ist ja noch niemand ausgekickt. Also, ich glaube, zweimal gab es einen Rope Break, einmal von Okada und einmal von Jericho, aber sonst halt noch nie jemand raus. Zumindest nicht bei New Japan und der einzige, der generell rausgekriegt ist, ist Kota Ibushi.
Ja.
Und ja, aber ansonsten, ne, wie gesagt, vom Destino brauchen wir gar nicht reden in seinen 12.000 Ausführungen. Rainmaker fast und, genauso schlimm.
Genau, und deswegen, ja. Aber das Match super, super geil.
Ja, war super. Der Einzug von Okada war auch richtig Boss.
Oh, der war mega Boss.
Und ja, Ibushi halt eher so ein bisschen standardmäßig halt unterwegs und ist aber auch nicht der Mann des großen Drumherum. Nein, eigentlich.
Ibushi ist so der am Boden gebliebene, ich will mein Dings erreichen.
Genau. Okada gewinnt. Ich hab's ja so gecallt, was vor allem daran liegt, weil halt Ibushi ist halt mit diesem ganzen Doppel-Champion-Ding ist halt eher irgendwie so der große Verlierer bei dem Ganzen.
Du, ich call jetzt auch direkt, mach ich, ja, wobei wir sind ja im Spoiler-Bereich. Kann ich auch
ja, mach.
Nächsten Tag. Du, ich call dir auch den Main Event für nächstes Jahr Tokyo Dome.
Ja.
Naito gegen Ibushi, fertig.
Safe. Ja, auf jeden Fall. Da baust du jetzt auch hingegen auf. Also, Ibushi wird jetzt wahrscheinlich so eine fette Redemption-Storyline irgendwie kriegen, wo der sich wieder hocharbeitet. Aber Ibushi war halt von Anfang an mit diesem Double-Champ-Ding irgendwie zum Scheitern verurteilt, weil er ist irgendwie, wirkte wie der große Verlierer, weil Ibushi kannst du nicht als Doppelchampion bringen, das passt halt irgendwie nicht. Weil der ist halt auch Face und sowas, keine Ahnung, funktioniert irgendwie nicht. Wenn Ibushi jetzt gegen Okada hätte gewinnen lassen und ihn dann einen Tag später gegen Naito verlieren lassen, gewinnt er den Heavyweight-Titel und verliert er noch einen Tag wieder, ist halt auch vollkommen unwürdig, macht dann irgendwie den G1-Sieg auch kaputt und den großen Titel gewinnen. Wenn Ibushi Doppelchampion geworden wäre, keine Ahnung, schmälert das irgendwie den Heavyweight-Titel gewinnen und hat ihn dann im Fokus von diesem Doppelchampion, ist also irgendwie auch doof.
Ja.
Und von daher, Ibushi war der irgendwie raus war.
Genau. Richtig, ja. Und das war Tag 1. Das fand ich mega geil.
Ja.
Und ja, Okada geht damit als World Champ in Tag 2. Und dann sprechen wir jetzt auch über Tag 2. Der war nämlich gestern am 5.1.
Jawohl.
Nach einem Match mussten wir den Stream wechseln.
Ja, genau, kommen wir gleich zu. Soll ich übernehmen an der Stelle?
Ja, du übernimmst, weil ich habe... die Nacht war ein bisschen kurz für uns und du hast das besser vertragen als ich.
Das stimmt allerdings. Und,
ich habe dann erst ab Goto gegen Kenta richtig was gesehen.
Ja, das stimmt wohl. Ja gut, davor haben wir auch nicht viel gesehen. Also es gab... Stimmt. Also erstmal, die Show fing viel zu früh an. Die fing schon um 7 an, die Main Show.
Genau.
Leute. ja, es gab ein Dark Match, Never Open Weight Six Man Tag Team Title Gauntlet Match. Die Los Ingobernables de Japón, Bushi Evil und Shingo Takagi sind neue Champions, nachdem Taguchi Makabe und Yano das Ding irgendwann auch endlich mal los sind. Die hielten das Ding ja auch seit Ende Januar letzten Jahres.
Genau.
Also,
was, so lange?
Ja, seit dem 30.01.2019.
Warte mal. Ja. Regentschaften. Und haben das. Genau, und haben den Bums verteidigt.
4-mal.
6-mal. Oh, einmal gewonnen und 5-mal verteidigt. So. Nee, ja genau, 5-mal verteidigt und bei der 5. Verteidigung.
Dann verloren,
genau.
Die Dinger sind halt eh kackegal, von daher.
Ne? Eben, ich weiß auch nicht, warum die eingeführt worden sind.
Das weiß niemand überhaupt. Das weiß leider wirklich niemand. Ja, aber vergessen wir den Bums, sondern kommen wir jetzt zu dem wichtigen Opening Contest. Das wirklich, 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 wirklich allerletzte Match von Yushin Van der Liger.
Und das konnten wir noch sehen.
Ja.
Bis zum Pinfall.
Tatsächlich. Und zwar teamt der besagte Yushin Van der Liger mit dem Mann, der einen Tag vorher im gegnerischen Team war, nämlich Naoki Sano. Und beide treffen auf Hiromu Takahashi. Und den Mann, der größte Fan ist von Dragon Lee, was man an seinem T-Shirt erkennen konnte, nämlich Ryu Lee.
Oh.
Auch natürlich mit seinem wunderschönen Ring of Honor World Television Titel um die Hüften, weil fuck Ring of Honor.
Fuck Ring of Honor all day.
Genau, und
großartig.
Ja, kam der Typ heraus, also kam dann auch mit seinem Dragon Lee Shirt raus, ist aber bei New Japan unter dem Namen Ryu Lee jetzt bekannt.
Weil er da auch gesigned hat.
Genau. Und ja, Match war eigentlich auch ganz cool. Ich finde, es ist ein schöner Abschied auch für Liger, dass er halt als Gegner den amtierenden Junior Heavyweight Champion hat. Weil.
Und es ist halt passend, weil ich weiß nicht, ob du es gemacht hast, ich habe mir jetzt noch die Post-Match-Comments angeguckt.
Ne, die habe ich tatsächlich noch nicht gehört, aber mache ich
und
noch.
Und Liger sagte, da war man halt mit englischem Untertitel, und Liger sagte, ja... Der Samstag, das war so mit meiner Vergangenheit, das war super schön. Und der Sonntag, das war einfach mit der Gegenwart, mit der Zukunft.
Ja.
Und Hiromu wird diese Division so auf seinen Schultern tragen.
Voll.
Und ich habe gemerkt, er sagt halt, ich zitiere jetzt gerade, ich habe gemerkt, wie stark Hiromu einfach ist. Und dadurch auch festgestellt, es ist der perfekte Zeitpunkt zum Rücktritt.
Ja.
Und dass diese Entscheidung ihn durch einen Hiromu und durch einen Lee sehr, sehr beflügeln tatsächlich.
Ja, ich glaube, da braucht sich leider keine Sorgen zu machen. Die Zukunft der Junior Division, die ist da in verdammt guten Händen, würde ich mal sagen. Das wird wohl nicht das Problem sein. Ja, Match war auch soweit eigentlich ganz cool. Hiromu pinnt dann Liger, das Match ist vorbei und der Stream stürzt ab. Weil New Japan World hat sich dann gedacht, wenn Liger jetzt retired, dann sind wir auch fertig.
Und so kam es wirklich einem vor,
ey. Ja, das war eigentlich vom Moment her auch super passend, ey. Das Liger-Match ist vorbei, Ligers Abschied, Stream sagt auch erstmal, tschüss, ich muss weinen.
Und da geht der Stream wieder an, ich habe aber schon auf Refresh gedrückt. Und dann war tot.
Dann war tot, ja.
Dann war und tot. Dann haben wir wirklich Dann kam als nächstes IWGP Junior Heavyweight Tag Team Title, Roppongi 3K, die Super Junior Tag League gewonnen haben. Mhm. Besiegen den Bullet Club, Phantasmo und Taiji Ishimori.
Ja, da haben wir nicht viel von gesehen.
Das Finish.
Eigentlich das Finish nur. Was aber sehr clever gemacht war, und zwar wollte der Bullet Club wieder seine schönen Shenanigans machen und einen Low-Blow zeigen. Aber diesmal waren schon Jo schlauer und hatten nämlich die Schürze an.
Oh ja, das war großartig.
Das war echt cool gemacht und holen sich dann auch erwartungsgemäß eigentlich den Sieg. Ja, sind dann jetzt auch vierfache Junior Heavyweight Tag Team Champions, sind halt einfach auch die Aces der Junior Tag Division und
in der aber auch was Neues passieren muss, bin ich der Meinung.
Ja, auf jeden Fall, klar.
Da musst du irgendwas Neues machen und und dann kommt aber schon das nächste Match.
Und zwar, es wird ein neuer British Prime Minister gesucht. Und zwar verteidigt der gute Zack Sabre Jr. seinen Rev Pro Undisputed British Heavyweight Titel, aka den Never United States Titel, den Never UK Titel, gegen LIJ-Member Sanada.
Ja. Ja, das Match war doch ganz gut, obwohl sie jetzt in den vergangenen Jahr öfters aufeinander gestoßen sind.
Ja, das Match gab es jetzt öfter, deswegen hatte ich da auch nicht so viel Bock eigentlich drauf. Aber
die haben super was draus gehauen.
Ja, fand ich eigentlich soweit, war dann jetzt auch nicht so lange mit knapp 12 Minuten. Eben. Ging halt also klar und fand ich eigentlich ganz schön. Das war auch mal wieder dieses Schöne dann halt, ne? Sanada versucht dann halt bei dem ganzen Kram da mit Zack mitzuhalten, ne? Schön, schön viel Matten-Ding und so weiter. Da habe ich einfach wieder gemerkt, ich könnte Zack wirklich einfach für immer zugucken können. Also wenn es einen Wrestler geben, wenn ich mir einen Wrestler aussuchen müsste, den ich bis zum Ende meines Lebens nur noch sehen dürfte, dann wäre das wahrscheinlich Zack.
Ja, würde ich fast mitgehen.
Und dann
da sind die Matches auch nicht so lang.
Genau, das stimmt.
Und hättest du gesagt, Okada hätte ich gesagt.
Puh. Wird schwierig halt bei ständigen 40-plus-Matches. Nee,
dann musst du auch nicht viel gucken.
Nee, da musst du nicht viel gucken. Da reichen 2 Matches pro Tag, dann ist vorbei. aber es gibt keinen neuen British Prime Minister, denn der gute alte Sex hat das Ding verteidigt. Und damit ist dann Nader der einzige von LRG, der keinen Titel hat. Weil zu dem Stand sind es jetzt noch 2, aber nach der Veranstaltung wird er der Einzige sein. Deswegen wird Sanada ja auch zum Bullet Club turnen. Haha.
Ja.
Ja, genau. Nein. Vom UK-Title-Match kommen wir aber zum US-Title-Match. Denn es gibt ja auch einen US-Title. Und zwar den Moxley erst einen Tag vorher gewonnen hat. Und musste ihn dann direkt wieder verteidigen gegen den Mann, von dem er ihn in seinem ersten Versuch gewonnen hat. Und der Mann, der einen Tag vorher die Heavyweight Tag Team Titel gewonnen hat, zusammen mit David Finlay, und zwar Juice Robinson. Ja, ne, nachdem Juice dann halt Tag Team Champion wurde, war dann auch noch klar, der gewinnt jetzt nicht den US-Titel, ne? Weil es gibt nur einen Double Gold Dash an diesem Wochenende.
Eben.
Und wäre dann auch Quatsch, wenn er halt Singles Champion und Tag Team Champion zugleich wäre.
Ja.
Von daher, John Moxley macht das Ding. Das war ja dann auch eigentlich egal, weil viel wichtiger war eigentlich, was danach kam.
Ja, denn danach, das war nämlich das, was ich gesagt habe, New Japan hat uns richtig getrollt.
Ja, voll.
Ja, danach kam ich nämlich Suzuki raus.
Ja, mega, Alter, ja. Auf einmal kommt ihm seine Musik, der Typ kommt einfach in Trainingsanzug, zack, wird die Butz weggeworfen.
Ihm auf der Stage noch.
Ja, hat das auch noch super getimt mit seinem Einzug, sodass er immer noch zum richtigen Zeitpunkt zum Kase Ninare im Ring war.
Ja.
Und dann gab es das mal auf die Fresse, ne?
Oh, war das geil, Alter.
Ja, das war richtig geil, Mann, Alter. Allein dieser Gedanke, dass die uns Suzuki gegen John Moxley geben. Alter, Digga!
Mega! Ey,
also das wird richtig fetzen. Und deswegen glaube ich auch, dass sie das Ding halt nicht für die US-Show bringen, weil A, gab es ja schon mal für die US-Show Probleme mit Moxley. Dass er ja nicht mit in die USA durfte. Wegen seinen Verpflichtungen, genau. Und das Match einfach zu big ist, um sie in den USA zu bringen. Das werden die sich schön für irgendeine große Japan-Show aufsparen. Wahrscheinlich sogar für die.
Das werden die sich für New Beginning aufsparen.
Ja, genau, für die Osaka-Show, safe.
Ja, wo eher für Sapporo, denke ich.
Ja, oder für den zweiten Tag davon, vielleicht auch sowas, genau. Vielleicht als Main-Event dann.
Genau, weil in Osaka ist, glaube ich, was anderes am Plan.
Na, stimmt. Aber genau, können sie das als Main Event an eine von den Sapporo-Shows bringen? Wäre vielleicht sogar dann noch geiler, so das schöne Main Event. Das wird geil auf jeden Fall.
Ja, ja, auf jeden Fall. Da haben sie uns gut getroffen,
ja,
und gleichzeitig gehypt.
Auf jeden Fall. Also war ein geiler Moment. Auch so mit einer der Überraschungsmomente schlechthin, vielleicht mit dem dann noch was am Ende passierte, obwohl der nicht so positiv war.
Wobei, da habe ich ein bisschen eine andere Meinung zu, aber kommen wir später zu.
Ja, okay, kommen wir aber erstmal zum nächsten Titelmatch, denn der Never Open World Titel stand auf dem Spiel. Und es ist nämlich das Jahr des Gotos.
Ja, alles erdenklich gut im sechsten Tag des Jahres.
Das wünsche ich dir auch, vielen Dank. Nämlich Hiroki Goto tritt wieder seinem Schicksal entgegen und trifft bei Kämpfer Wrestling Kingdom um den Never Open World Titel, so wie es auch sein soll und wie es sich gehört. Und besiegt dabei Kenta!
Und wird zum fünften Mal Never Top Champion.
Ja, und hat, glaube ich, 3 davon oder so bei Wrestle Kingdom gewonnen.
Ich gucke. Den nicht bei Wrestle Kingdom. Zwei bei Wrestle Kingdom.
Ja. Das Schicksal von Goto ist halt an den Never-Titel geknüpft. Wenn wir in einer fairen Welt leben würden, würden Goto und Ishii den Tokyo Dome Headline für den Doppel-Champion. Aber das tun wir nicht. Von daher.
Also vielleicht besser
so. Ja, vielleicht schon, vielleicht ja. Aber nein, Hiroki Goto ist neuer Never Open World Champion. Elevation damit kennt er wieder, weil es tritt nämlich dadurch auch wieder das Goto-Phänomen in Kraft. Reden wir gleich nochmal drüber. Aber war ein sehr, sehr geiles Match.
Das war 16 Minuten auf der Fresse.
Schön, auch gerade so die letzten 10 Minuten. Alter, da ging es einfach nur auf die Fresse hin und her, Slaps ausgetauscht und alles und was. War richtig geil.
Kenta hat ihn ein bisschen dominiert und dann kam auch Goto mit den Goto-Minutes und
ja, Mann, hat ihn gegeben. Das war richtig geil, hat auf jeden Fall voll Bock gemacht. Das war ein richtiger Banger, wie man so schön sagt. War geil, Mann.
Ja, auf jeden Fall hat Laune gemacht.
Dann, als drittes Match gab es das Match, das Lucky Losers Match, wenn du so willst, denn die beiden Leute, die am Vortag die Titelmatches verloren haben um den IC-Titel und den Heavyweight-Titel, treffen aufeinander. Und zwar Kota Ibushi gegen Jay White. Mhm. War meiner Meinung nach auch ein gutes Match. Nicht ganz so gut wie das vom G1-Finale, aber immer noch gut. Und auch meiner Meinung nach für ein Jay White-Match zu lang.
Ja, bin ich bei dir.
Aber das war wieder so schön, ist schon so geil. Heelwork gegen den Face Ibushi auch mit Gedo dann im Ring, der dann auf Ibushi losgehen will. Und Ibushi no-sellt einfach diese Kicks in den Magen.
Und no-sellt auch den ersten Stuhlschlag.
Genau. Oder verkloppt dann einfach Gedo, der dann zwar 2 Minuten später wieder am Start war und den Refi aus dem Ring ziehen konnte, aber schwamm drüber.
Und das Match hat aber eins gezeigt. Und deswegen fand ich es auch so gut. Jay White ist der Heel, der noch nicht vom reinen Können auf dem Level ist, um es mit den Top-Guys aus eigener Kraft zu schaffen. Deswegen braucht er die schmutzigen Elemente.
Genau. Aber das.
Und das legitimiert ihn ja komplett als
Heel. Ja, also das ist einfach richtig gutes Heel-Work. Auch dieses Pairing mit Goto zusammen ist einfach hervorragend. Das passt einfach, passt einfach so gut. Und von daher ist es jetzt auch nicht schlimm, dass er halt quasi vom reinen Können halt nicht der Beste ist, weil er das halt mit seinem Drumherum und mit dem Cheating und sowas alles halt ausgleicht quasi.
Eben. Und deswegen erst als Heel ist der Gold wert.
Definitiv. Und
mit dem wirst du noch sehr, sehr viel Spaß haben.
Ja, der Typ ist erst 26, Alter.
Ah, das ist krass.
27, ja, okay, aber...
Wer nicht mehr 27 ist...
Na, bei weitem nicht.
Ja, aber wie gesagt, das Match war super.
Ja, fand ich auch echt gut.
Gegen Ibushi. Und für beide hast du ja... Kommen wir auch gleich noch zu.
Ja, genau, ja. Machen wir erstmal weiter. Aber ist halt so ein bisschen schade, dass... also ich hätte hier Ibushi dann halt einen Face-Sieg irgendwie gegönnt, weil es irgendwie mehr Sinn gemacht hätte, aber... Im Verlauf, was dann kommt, macht dann vielleicht auch ein Jay White-Sieg mehr Sinn. Von daher passt es. So, jetzt kommen wir von dem jungen Jay White erstmal zu den alten Leuten. Es treffen nämlich Hiroshi Tanahashi, trifft auf den AEW World Champion Chris Jericho, der auch als dieser angekündigt worden ist. und sogar mit dem AEW-Titel rauskam. Also, der AEW-Titel hat sein Japan- und Tokyo-Dome-Debüt gemacht.
Ja, und hatte mehr Relevanz als jemals ein Ring of Honor Title Match, obwohl es nicht mal ein AEW Title Match war, sondern nur ein Title Shot
quasi. Genau das. Genau, darum ging es nämlich auch, denn Tanahashi hatte halt bei einer PK gesagt, jo, wenn ich Jericho besiege, will ich einen Shot auf den AEW Titel haben. Jericho hat sich gesagt, dann in einem Video kurz danach, schön am Flughafen, vorm Flieger, weil warum auch nicht, hat er gesagt so, Tanahashi, du willst ein Titelmatch, wenn du gewinnst? Kein Problem, ich habe mit Tony Khan gesprochen. Der hat gesagt, okay, wenn du gewinnen solltest, kannst du rüberkommen zu uns, kriegst du dein Titelmatch. Ja, das war dann aber gar nicht notwendig, weil Jericho hat nämlich gewonnen.
Was ich ein bisschen schade finde, aber es war ja auch für seinen New Japan Run, und ich glaube, da kommt von Jericho noch was. War das richtig, weil er seine letzten Matches
verloren hat? Genau, der hat halt fast alle Matches verloren. Von daher musste dann jetzt irgendwann halt auch mal ein Sieg herkommen, um den auch so ein bisschen noch zu legitimieren. Genau. Und geht von daher auch vollkommen für mich klar. Hat man eigentlich die Leute auch so ein bisschen getrollt, dass man jetzt denkt, oh, man, Tanahashi kriegt einen Teil. Weil normal ist das ja immer so, wenn man sagt, solltest du gewinnen, kriegst du das und das, dann gewinnt derjenige halt auch, ne? Und
eben, wenn du halt guckst
schon. Ja, nee, sag.
Wenn du guckst, bei seinem ersten Match vor 2 Jahren hat er gegen Omega verloren. Ja. Ein halbes Jahr später gegen Naito hat er gewonnen. Dann hat er nochmal gegen Evil verteidigt im November 18.
Genau.
Letztes Jahr im Tokyo Dome hat er gegen Naito verloren. Dann hat er vor einem halben Jahr gegen Okada verloren. Und dass er jetzt gewonnen hat, war auch definitiv notwendig.
Ja, voll. Also, weil ich glaube, das wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir Jericho in Japan gesehen haben. Von daher musst du halt irgendwie dem auch nochmal so ein bisschen Kredibilität geben, das geben.
Vor allem, dass du jetzt auch quasi mehr oder minder anfängst, AEW zu erwähnen und alles. Ich glaube, da kommt noch mehr.
Ja, Jericho meinte ja auch dann in der PK, das habe ich irgendwie mitgekriegt, ne, die Tür ist jetzt also quasi so ein bisschen, also der hat gesagt, die Tür ist zwar zu, aber sie muss nicht zu bleiben, also man kann da ja immer noch halt was in die Wege leiten quasi, was für mich so...
Und ich glaube, da wird auch was
kommen. Ich glaube, früher oder später wird das kommen. Was für mich dann so ein bisschen der Grund war, was vielleicht dagegen gesprochen hat, bei zum Beispiel Jon Moxley hat man AEW und so gar nicht erwähnt. In den Matches. Die Sache ist halt auch, im Prinzip hat AEW nichts, was die New Japan geben können, was die zu einer Zusammenarbeit bewegen könnte, außer Kenny Omega. Kenny Omega ist so der einzige Punkt, den New Japan haben will von AEW.
Boah, wie deine Stimme direkt hochgeht und du direkt fast abspielst.
Nein, aber es ist ja so. Und ja, das ist so ein bisschen das Einzige, was... was AEW halt New Japan geben kann. Und im Prinzip braucht New Japan Stand jetzt AEW nicht, weil die gerade alleine selber Fuß fassen in den USA.
Ja.
Und meiner Meinung nach wäre es auch ein Fehler von AEW darauf jetzt einzugehen. Also, nein, für AEW wäre es super, weil Zusammenarbeit mit New Japan wäre mega für die. Allerdings ist AEW selber gerade noch im Moment ein bisschen so in dieser Findungsphase und müssen erst so ein bisschen noch herausfinden, was die machen sollen. Also, wäre es meiner Meinung nach besser, wenn man sich noch 1 bis 2 Jahre damit, vielleicht auch nur 1 Jahr oder sowas, 1,5 Jahre sich noch Zeit lässt, dass man sich selbst erstmal ein bisschen etablieren kann, dass man weiß, was man selbst haben will, und dann kann man immer noch in so eine Koop gehen.
Eben, und vor allem für New Japan ist diese Koop auch die Sache, wir reden hier nicht von Ring of Honor, oder RevPro. AEW ist quasi gleichberechtigt. Und das muss den...
Ja, das muss man halt auch einsehen.
Da kannst du also nicht so eine Scheiße mit Ring of Honor abziehen, dass höchstens Yano Cabana besiegen darf, aber der Rest halt nicht.
Eben.
Und da musst du halt einfach auf einem fairen, gleichberechtigten Level sein. Und das, ob die das wirklich dann auch so wollen und tun, weiß
ich nicht. Das ist halt immer so die Sache, ne?
Aber kommen wir mal zu dem Match.
Ja, ich fand's eigentlich ganz gut. Ich würde sogar fast sagen, das ist das beste Jericho-Match, was wir gesehen haben, seit der wieder da ist bei New Japan.
Bin ich bei dir.
Vor allem, weil es halt nicht so eine No-DQ-Stipulation dabei hat, sondern es war halt ein schönes, straightes Wrestling-Match.
Ja.
Fand ich sehr cool. Das Match hat halt auch allein davon gelebt, weil es halt irgendwie so, ne, Icon gegen Icon, Legend-Ding ist halt, ne, Jericho gegen Tanahashi gab's niemals, wird's danach wahrscheinlich auch nie wieder geben. Davon hat das halt voll gelebt. Ich musste auch so lachen bei dem Video am Anfang von Tanahashi, wo er halt quasi...
Oh, war das groß, ey, ich bin kaputt gegangen.
Wo er Jericho dann quasi so ein bisschen gemockt hat dann und dann gesungen hat und alles so. War richtig cool gemacht. Ach, auch dann mit einer bisschen abgewandelten Musik ja dann am Anfang. Mhm. Ne, ich fand's auch sehr gut. Sehr schön miteinander gemacht. Geiler oder Ausweicher vom Judas-Effekt. Jericho mit so einem komischen Recky High Flip war auch sehr witzig. Und
ja, und nicht High Flip Flow. Er hat das noch bei Instagram gepostet. Er hat geschrieben: I do my first ever Frog Splash. Thank you, Eddie.
Ah, okay, na gut. Nehme ich.
Mhm. Und ja, ich fand das Match auch sehr gut. Also was du gesagt hast, bin ich komplett...
Einzig, was ich ein bisschen komisch fand, war, dass das Finish, das kam irgendwie so mit dem Tap-Out, das kam so irgendwie so abrupt auf einmal. So, da war so, oh, Tap-Out, ja. Und dann war vorbei, aber fand ich jetzt nicht weiter schlimm.
Nee, und wie gesagt, 22 Minuten noch voll
okay. Ja, geht okay, also länger wäre dann vielleicht für beide auch ungünstig eher gewesen.
Naja, wäre für uns ungünstig gewesen, weil kam ja noch Main Event.
Ja, das stimmt. Von daher, nö, alles gut damit. Wie gesagt, würde ich sagen, bestes Jericho-Match, seit er wieder da ist. Für Tanahashi ist die Niederlage halt auch egal. Die stört ihn halt jetzt auch nicht weiter. Von daher kam das weiter.
Weil er hat auch wieder einen neuen Job.
Ja, genau.
Also,
genau.
Ja, da komm ich aber gleich nach dem Main-Event drauf zu. Und jetzt, du,
nimm uns mit in den Main-Event. Double-Title-Match, IWGP Heavyweight Title und IWGP Intercontinental stehen auf dem Spiel. Heavyweight Champion Okada trifft auf Intercontinental Champion Tetsuya Naito. Und Tetsuya Naito hat es endlich geschafft. Nach 7 Jahren hat er endlich Okada besiegt im Tokyo Dome und hat sich seinen großen Wunsch erfüllt. Ist IWGP Heavyweight Champion. Nicht nur das, er ist jetzt sogar Doppel-Champion.
Ja, es wurde ja kein Fan-Vote, wie Okada das wollte.
Ja.
Und die Halle stand komplett hinter Naito, das hast du.
Ja, gehört. Zu Recht auch. Also, Okada als Doppelchampion wäre das absolute Worst-Case-Szenario gewesen.
Und, komplett. Wir haben ja noch gescherzt, nach so 30 Minuten haben wir gescherzt, komm, die machen Time-Limit-Draw einfach, weil braucht keiner.
Klar, ne, war dann auch so ein bisschen rumgewitzelt, nee. Hätten sie auch nicht machen können, jetzt wenn sie das schon als Double-Champion anteasen. Aber
Naito jetzt gewonnen hat, war voll.
Ja, das ist auch jetzt endlich sein Sieg, den er gegen Okada geholt hat. Aber Match war richtig stark.
Ja.
Also,
und
recht geht auch schönes Hin.
Ich habe auch gesagt, irgendwann, und dann sagte auch Naito, Okada, so fühlt es sich also an, Tokyo Dome zu gewinnen. Irgendwann sehen wir uns wieder.
Jo. Ja, dann sollte eigentlich dann auch noch so seine Rede kommen, ne? Mit dem erstmal dem schönen Brand of Notches Tokyo Dome. Ne? Die ganz normale LIJ halt, Ansprache, ne? Mit Evil, Bushi, Sanada, Hiromu, Taka.
Bushi!
Ja. Aber bis zum Ende kam es da leider nicht, weil dann, Alter, da war einfach vorbei. Da kommt einfach fucking Kenta in den Ring und säbelt Naito mit dem Kick um.
Ey, was da los
was war? Was da los war einfach, Naito will das gerade abschließen und da kommt einfach fucking Kenta. Ich saß da einfach nur und denke mir einfach nur so, du Hurensohn, warum kommst du jetzt einfach hier rein, ja? Warum machst du jetzt diesen Moment kaputt, du Arschloch, ja?
Ja.
Und das war einfach krass. Und fertig dann noch Naito ab. Keiner von LJ kommt zur Hilfe, nur Bushi, als es schon zu spät war. Aber, Kenta posiert dann noch in der Shibata-Pose mit beiden Titeln auf dem Schoß von Naito, oder auf der Brust von Naito eher. Und
ja.
Schick. Und so, war ein krasser Moment, hätte ich jetzt so bei weitem nicht mit gerechnet und damit...
Nee, komplett nicht.
Einfach Nüsse gegangen, einfach... Also irgendwie ein bisschen auch schade, weil es halt Naito irgendwie diesen Moment weggenommen hat. Andererseits, ja. Natürlich, ne, muss man halt auch... weiter daran denken, was danach kommt. Man hätte es auch bei New Year Dash machen können, meiner Meinung nach. Aber im Tokyo-Dome hat es natürlich bei weitem mehr Impact.
Vor allem, wie kommen jetzt auf New Year Dash, wenn du noch, außer du willst noch was sagen?
Ja, ganz kurz wollte ich eigentlich noch was sagen. Ich habe es jetzt aber gerade vergessen.
Ja, Naito gegen Okada, das Match selbst. Richtig.
Ja, super,
Ding.
Also.
Die haben sich auch Knie, Nacken, alles
gebumst. Ja, Okada hat jetzt zwar auch verloren, wurde aber meiner Meinung nach überhaupt nicht schwach dargestellt, weil der. Es hat bestimmt 6 Destino oder so gebraucht, bis der endlich mal down war.
3-4 Destinos, ja, und die haben sich halt, die haben sich's komplett gegeben.
Ja, voll, und ne, Naito jetzt auch endlich verdient mit seinem großen Sieg über Okada, ist super. Freut mich für ihn auch.
Und
ja. Mega geil und ja.
Genau. Dann komme ich jetzt mal zu sprechen auf New Year's Dash. Fand heute statt. Am 6.1. im Otter City General Gymnasium, wie ich gesagt habe. 4078 Zuschauer waren vor Ort. Wir hatten erst die Verabschiedung von Yoshin Sanaliger. Ich habe geweint, ich hatte Gänsehaut.
Ja, großartig. Also,
es war sehr schön. Hast du das
gesehen? Ich habe es noch nicht gesehen, aber werde ich mir auf jeden Fall noch geben. Und dann,
es war halt sehr schön. Es war halt nicht so eine, wie wir es kennen, so eine WWE-Geschichte, sondern es war halt wirklich sehr sportlich abgehalten. K-Fab wurde sehr eingehalten. Es kam keine Heels zum Ring oder geschweige so, wo du sagst, könnte beides sein. Nur die Faces.
Ja.
Erst kam quasi der komplette Locker-Room. Angeführt von Tanahashi und Tanahashis Entrance zum Ring. Hat mit ihm posiert. Shibata war auch dabei.
Sehr schön.
Haben mit ihm posiert mit Liger und es wurden immer Blumen übergeben. Harold May hat ihm Blumen gegeben, also der Präsident. Dann kam geschlossen Chaos raus, hat ihm Blumen übergeben und Fotos mit ihm gemacht. Okada hat das Handy gezückt und noch ein Selfie gemacht.
Ja, das Bild habe ich gesehen.
Und ja, dann kam seine Frau und sein Sohn. Und das fand ich sehr, sehr
schön. Ja, sehr schön. Was ich vergessen habe zu sagen, bei dem, also nach dem zweiten Read, also nach dem allerletzten Match von Liger, wurde er noch Backstage empfangen von dem Herren, der den Charakter von der Liger erfunden hat, also den Manga.
Ja, genau, das war ja bei diesem Dings. Bei dem Postmatch.
Genau, da wurde er von dem noch empfangen und auch noch mit Blumen, glaube ich, überreicht. Und was ich sehr interessant war, er wurde von Daichi Hashimoto empfangen, Backstage, also von dem Sohn von Shinya Hashimoto. Und da noch so ein bisschen auch so kurz verabschiedet. Und Liger meinte dann nur auch sehr schön, dass Daichi jetzt seinen Vater wissen kann, dass er jetzt auch im Wrestling-Himmel quasi ist. Also der Charakter von der Liger im Innenring-Himmel so quasi mäßig ist. Schöne Sache. Und das ist vorbei. Also, ne, ich weiß gar nicht, was ich da sagen soll. Das ist immer noch voll unrealistisch für mich, dass ist einfach jetzt.
Und was krass war.
Ja.
Entschuldigung.
Also ist für mich immer noch unbegreiflich, dass der Kerl jetzt einfach weg ist. Das ist einfach einer der einflussreichsten Wrestler überhaupt gewesen. Für mich gibt es einfach keinen Wrestler, der den Terminus Legende mehr definiert, als das Jushin Thunder Liger hat. In diesem Sinne, Arigato Gozaimasu, fahre bitte fort.
Ja, und bei diesem, man hat halt gesehen, vor allem, sie haben dann zusammen die Entrance-Theme von Liger gesungen. Kota Ibushi war krass berührt. Und das war sehr krass. Und vor allem war aber noch eine Sache. Plötzlich hieß es, ja, es gibt noch eine Videobotschaft.
Oh.
Diese kam von Inoki.
Schön, ja, wirklich.
Das war sehr, sehr schön. Antonio Inoki hat da eine Videobotschaft abgehalten. Es war sehr, sehr schön. Und in seinem markanten roten Schal. Und ja, war sehr, sehr schön. Und genau. Ja, es gab, wie gesagt, es gab 6 Matches. Ich gehe nur kurz bei den Matches, wo sich's lohnt, kurz auf die Ergebnisse ein. Und ja, wir hatten am Anfang der Show gab es dann nach der Zeremonie Six-Man-Tag-Team-Match LA Dojo gegen Tor Henare und das New Japan Dojo. Alex Kuihin, Clark Connors und Carl Fredericks besiegen Tor Henare, Yuta Tsuji und Yuya Unemura. Boah, was ich heute hab, Alter. Sonst geht das ohne Problem. Entschuldigung. So. Auf jeden Fall. Die haben schon zu Beginn, also die LA Guys und die New Japan Guys, Tor Henare gar nicht so, haben sich schon so bestichelt und rumgeschubst. Das ist dann nach dem Match komplett eskaliert. Und Yuta Tsuji hat sich dann halt mit den, ich glaube sogar mit Fredericks, bin mir gerade gar nicht ganz sicher, hat sich dann halt mit Fredericks bis nach draußen, bis in Dings reingeprügelt.
Ah, okay.
Also bis ins Backstage, in Backstage rein. Ja. Und ich glaube, da geht's halt noch weiter. Ich glaube, da wird halt wirklich noch dieser Dojo-Ohr eskaliert.
Ja, ganz cool eigentlich.
Und Tor Henare war so, ja, mir alles egal.
Ja, gut.
Dann 4-Way Tag Team Match. Suzuki-Gun. Roppongi 3K. Der Bullet Club, El Phantasmo und Ishimori. Und Los Ingobernables, der Japón, Bushi und Hiromu Takahashi. Wieder vereint. Im 4-Way Tag Team Match und Suzuki-Gun, also Desperado und Kanemaru besiegen Roppongi 3K, Shonyo, pinnen diese.
Ja, dann weiß ich auch, wer die nächsten Challenger sind auf die Junior Tag Titles.
Genau, darauf wollte ich hinaus und ja, das. Jetzt kommen wir zu was sehr Interessantem. 8-Man Tag Team Match. Finjuice, Finlay und Robinson und Hiroshi Tanahashi und Kota Ibushi besiegen den Bullet Club aus den Gorillas of Destiny, Chase Owens und Bad Luck Farley. Die Faces feiern zusammen und plötzlich sagt Tanahashi, hey, wir beide, Kota und ich, gegen euch beide, wie schaut's? Ja, haben sie sich ganz unglaubwürdig angeguckt und einen Handshake gegeben. Also wir werden bei New Beginning sehen, Tanahashi und Kota.
Alter, was ein Team.
Gegen Finjuice, Alter.
Ja, das war's dann wohl mit Finjuice, mit ihren Tag-Team-Titeln.
Glaube ich auch.
aber geil, also Tanahashi und Ibushi im Team. Nehme ich.
Ja, ey, komplett. Das ist doch geil für Tanahashi.
Ja, mega.
Der kann so ein bisschen im Hintergrund noch bleiben. Ja. Super. So, dann. Tag Team Match, das empfehle ich dir, mein Lieber. Los Ingobernables de Japón, Evil und Shingo Takagi besiegen Hiroki Goto und Tomohiro Ishii. Shingo Takagi mit dem Last of the Dragon gegen Goto. Und dann hatte sich Takagi auch das Mikro genommen und sagte, hör mal, wir haben schon zwei Matches gegeneinander bestritten. Jetzt bitte das Rubber-Match um den Titel.
Geil.
Das heißt, Takagi gegen Goto und ja, sobald Goto gewinnt, verliert er aber auch gleichzeitig.
Richtig. Da ist nämlich auch, denn er gewinnt den Titel nur für das Goto-Phänomen, welches nämlich besagt, er gewinnt bei Wrestle Kingdom oder irgendwo den Titel und der Typ, gegen den er den Titel gewinnt, holt sich dann den höheren Titel, wie es jetzt auch bei Kenta ist.
Genau. Und Shingo wird jetzt auch Angriff auf den... Ja, und Shingo damit endgültig bei den Heavyweights, ja, würde ich sagen. Und genau. Dann haben wir, das ist auch sehr interessant, 8-Man Tag Team Match, Chaos mit Okada, Eagles, Osprey und Yoshihashi besiegen Suzuki-Gun, Lance Archer, Suzuki, Taichi und Zack Sabre durch die Q nach 15 Minuten. Da ist der Taichi ein bisschen Riot gegangen und hat Okada attackiert.
Verrückter Typ.
Ja, dann hat er ihn mit seinem Mikrofonständer attackiert. Dann sollte gegen Okada der Pile Driver folgen. Und plötzlich ertönte eine Entrance. Der Death Rider war da. Moxley war am Start. Ja, Moxley war da. Kam zum Ring. Durch die Zuschauer. Und dann hat er sich erstmal mit Suzuki richtig geballert.
Geil. Das wird fett, da habe ich so Bock drauf.
Das habe ich auch richtig Bock drauf. Wird richtig geil.
Ja, Mann.
Also, die haben jetzt schon so sechster Tag im Jahr 2020 und die haben da schon richtig gute Sachen reingehauen.
Ja, Mann.
Und dann kommen wir zum Main Event. Los Ingobernables de Japón. Sanada und Naito besiegen den Bullet Club, Jay White und Kenta, nachdem Sanada Jay White pinnen konnte. Ja, war zwar nur per Roll-Up, aber das ist da. Ich glaube, wir sehen auch bei New Beginning ein Singles-Match zwischen den beiden.
Ja.
Und Jay White und Kenta sind dann auf die LAJ-Jungs losgegangen, mit Stühlen zerstört und was alles das dazu gehört. Jay White und Kenta haben sich drauf verständigt. Oh, Kenta sagte auch, Leute, ich will jetzt beide Titel von dir, Naito. Jay White hat gesagt, Kenta ist die Zukunft jetzt gerade. Wir müssen ihn supporten. Er und Gedo stehen hinter ihm. Ich frag mich, wie lange.
Ja, das kannst du jetzt ja auch super aufbauen, dass es halt dann so ein bisschen zwischen denen halt auch kriselt, ne? Weil Jay ja eigentlich auch der Leader von Bullet Club ist und so weiter, ne?
Eben, und aber sagen, hey, Kenta geht jetzt nach dem Titel, wir unterstützen ihn. Haben auch zusammen noch gefeiert nach der dicken Attacke. Aber wie lang, was da jetzt wirklich bei rauskommt, sehen wir.
Ja.
Aber da hast du jetzt für Osaka, denke ich, einfach schon mal Kenta gegen Naito. Und du, es gibt einen, den wir kennen, der hat das gecallt.
Ja.
Ich jetzt nicht, du
nee.
Auch nicht. Und ja, sehen wir in Osaka so Joe Hall, Naito gegen Kenta. In 2-3 Tagen wird es jetzt noch die Pressekonferenzen geben.
Ja.
Zu New Beginning. Da werden wir noch mehr erfahren. Vielleicht nehmen wir dann auch was kurzes 10-minütiges auf zum Besprechen.
Ja.
Sonst besprechen wir dann einfach, wenn New Beginning, also dann Mitte Februar, besprechen wir dann quasi New
Beginning. Ja, genau.
Und ja, das waren 3 Tage Tokio, New Japan, 2 Tage Kingdom, 2 Tage Dome, 1 Tag New Year's Dash im Ota City Gymnasium. Ja, das hat auf jeden Fall Bock auf 2020
oh, gemacht. Ja.
Und ja, ich bin gespannt, was da jetzt noch aufgebaut wird. Jetzt ist erstmal Fantastica Manier mit CMLL.
Ja, also sprich, bisschen Pause für uns. Haben sie eigentlich.
Ich werde es nicht gucken.
Haben sie eigentlich das Line-Up announced bei New Year Dash?
Ich kann mal schnell gucken.
Also, das Line-Up gibt es ja, also die Teilnehmer gibt es ja, aber haben sie irgendwie die Matches oder so, sind die jetzt mal mittlerweile.
Nö, ich glaube, die werden auch einfach morgen oder übermorgen genannt.
Ja, kann natürlich auch sein.
Spielt ja keine Rolle, dass du schon am Freitag startest.
Boah, ist ja auch egal.
Nö,
auf jeden Fall.
Wieder, die starten Freitag,
hat man da
Samstag, Sonntag, Montag.
Ja, man hat auf jeden Fall wieder einen ordentlichen Bums da an Stars. Also ich glaube, man hat da irgendwie fast 20 Leute oder sowas am Start, die man da angekündigt hat für. Auf jeden Fall eine ganze Menge.
Ja, vor allem die Tour. Aber ich habe auch das Gefühl, dass sie dieses Jahr die Tour sehr, sehr gekürzt haben.
Ja, kann sein.
Letztes Jahr waren die gefühlt immer super lange.
Ja, das stimmt.
Weil jetzt haben wir jetzt dieses komplette Wochenende und Montag, sprich 4 Tage. Und dann haben wir nochmal, also wir haben jetzt den 10. Januar bis zum 13. Januar. Mhm. Und dann haben wir den 16., den 17., den 19. und den 20. Dann ist die Tour schon vorbei.
Na, ist doch relativ überschaubar, also.
Ja, hängt aber vermutlich auch damit zusammen. Am 24. Januar startet halt auch schon dann New Beginning in USA.
Ja, okay, klar.
Und New Beginning in Japan startet am 25.
Ah, klar. Diese Tour ist halt ja auch, also in dem Sinne jetzt nicht so wichtig für New Japan, sondern es geht halt eher darum, dass man halt so die CML-Leute und sowas als Gäste halt hat, ne?
Ja, dann haben wir nach der Osaka-Show am 9. Februar haben wir am 19. Februar in der Kurokun Hall noch das Taiga Hattori Retirement
Event. Ja, stimmt.
Dann geht es direkt danach für 2 Tage bleibt man in der Kurokun Hall bei New Japan Road. Eine Woche danach dann in Okinawa. Auch New Japan Road. Dann sind wir schon im März mit 2 Tage Anniversary Tour in Ibaraki und in Fukushima.
Und natürlich 16 Carat.
Ne, 16 Carat kommt noch. Dann geht man für das Anniversary Event in Tokio. Geht man auch gar nicht in die Kurukun Hall.
Ah, okay.
Sondern wieder ins Ota City General Gymnasium.
Na sowas.
Ja. Und dann, ein Tag nach dem Anniversary Event, also am 4. März, heißt es New Japan Cup. Der startet am 4. März in der Kurukun Hall und endet am 21. in Niigata. Und während des Karats, ich guck grad, ja, während des Karats gibt's natürlich auch wieder 2 Shows.
Ja, ist ja immer so.
Und, genau. Ja, das ist das dazu. Dann am 31. März an einem Donnerstag Sakura Genesis. Und, genau, das ist am, 31. März. Das ist ein Donnerstag. Dann geht's auf Road to Wrestling Dontaku, was dann bei Wrestling Dontaku am 3. Mai endet und am 4. Mai in Fukuoka beides. Ja, danach startet Best of the Super Juniors, wo es aber noch keine offiziellen Daten noch gibt.
Mhm.
Und ich denke mal, die werden dann bei Sakura Genesis bekannt
gegeben, ja, oder
auf der Road zu Dontaku.
Ja.
Und ja, das ist unser Einblick, Einblick in die erste Show von New Japan dieses Jahr und jetzt noch ein kurzer Vorausblick, was uns dieses erste Quartal vor allem erwartet. Ich bedanke mich bei dir, Drew.
Ja, danke auch an dich.
Waren es jetzt schöne 2 schöne Tage?
Auf jeden Fall.
Und ich sehe wieder gerade wieder ein trauriges Foto.
Welches denn?
Ich hab wieder das Foto gesehen von vom Nico Butcher.
Ja.
Das ist schon echt nicht schön.
Nee, das stimmt wohl.
Und ja. Mhm. Und ja, genau. Apropos, wo ich gerade hier bin. Bei New Japan. Shota
Omino.
Omino. Shota Omino. Hatte gestern noch ein Match bei OTT.
Ja, stimmt. Gegen Scotty Davis, glaube ich sogar, ne?
Genau.
Ja, nice. Läuft bei ihm auf jeden Fall.
Ja, läuft bei ihm auf jeden Fall. Und, ja. Sehr, sehr gut. Das war's dann von uns.
Genau, das war's. Für dieses Mal.
Wir hören uns demnächst wieder und ich würde sagen, dann bis bald dann. Wieder aus Japan.
Ja.
Tschüss.
I'm not finished yet. I'm not leaving till everybody gets these hands.